BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig im Studio Nürnberg. Einen schönen Vormittag und damit auch einen schönen letzten Mittwoch im Juli. Die Zeit rennt schon wieder dahin, auf gut Fränkisch. Andererseits, wenn etwas zu lange dauert, dann ist es vielen Menschen ja auch nicht recht. Also in der Kürze liegt die Würze. Diese Redewendung kennen Sie sicher auch. Aber weil uns heute zumindest die Zeit nicht drängt, nehmen wir uns die nötige Zeit für die Würze und lassen die Kürze einfach weg, weil sie geschmacklich sowieso wenig beizutragen hat zu unserem heutigen Thema. Denn heute geht es bei Habe die Ehre um Gewürzkompositionen, um Küchenpraxis und um Aromenwelten. Gewürzexpertin Dr. Manuela Mahn aus Bamberg ist heute zu Gast bei Habe die Ehre. Und ihre Leidenschaft ist es, so schreibt sie selbst, Gewürze und Kulinarik bewusst zu leben, zu erleben, zu verstehen vor allem und auch zu genießen und vor allem andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Und dieses Fachwissen voll Enthusiasmus damit auch weiterzugeben, das ist Beruf und Berufung von Dr. Manuela Mahn, die in Bamberg auch die Gewürzakademie betreibt. Was sich dahinter verbirgt, auch darüber wird heute zu reden sein. Genauso wie über ihr neues Buch 144 Gewürze, erschienen im Christian Verlag. Ganz neu auf dem Markt. Wer da schon mal schmökern möchte, Infos gibt's auch bei uns auf der Internetseite von BR Heimat. Der Bauch ist die Wurzel des Guten. Das wussten schon die alten Griechen. Und damit ist nicht der bayerische Bierbauch gemeint und der fränkische auch nicht. Heute geht es bei Habe die Ehre gut gewürzt los, denn Gewürze richtig anzuwenden ist durchaus eine Kunst. Mit dem richtigen Gewürzwissen lassen sich neue Aromenwelten entdecken und dafür sorgen ausgesuchte Menschen wie Dr. Manuela Mahn von der Gewürzakademie in Bamberg. Sie forscht und lehrt, wenn man so will, in den Bereichen Gewürze, Gewürzkräuter, Küchen und Heilkräuter sowie auch Genuss und Kulinarik, so ganz allgemein oder auch speziell. Habe die Ehre, Frau Dr. Mahn.
Ich grüße Sie, Herr Fiewig. Hallo.
Gewürze und der Bauch, Aromen und Verdauung. Aber wirken Gewürze auch nicht auch woanders als nur im Verdauungstrakt?
Also die Verwendung von Gewürzen und Kräutern muss man schon als ganzheitlich betrachten. Ja, also da sehen wir uns im Ganzen mit dem, was gut tut. Ja, natürlich, vorrangig ist es tatsächlich die Verdauung und der Bauch. Aber die Inhaltsstoffe dieser würzenden Pflanzen, die sind so fantastisch und so vielseitig, dass wir natürlich da ein breites Spektrum an Wirkungen haben. Und das Schöne ist, dass sich auch mittlerweile die Forschung tatsächlich auch intensiver damit beschäftigt. Wir haben ja die Erfahrungen aus der frühen Heilkunde, denken wir an Hippokrates, an einen Dioskorides aus dem alten Rom. Selbst eine Hildegard von Bingen hat sich mit Gewürzen beschäftigt und liefern da ganz tolle Ansätze, die wir heute tatsächlich durch die Wissenschaft auch nochmal belegen können. Und kommt dann einiges heraus, dass zum Beispiel der Zimt und auch die Vanille durchaus für gute Laune sorgen können.
Das heißt, die erreichen uns auch zunächst mal, bevor wir beim Bauch angelangt sind und beim Verdauen, durch die Nase, einfachste Form.
Ganz genau, ja. Also wir haben natürlich, wir nehmen den Duft über die Nase wahr, dann werden die Geruchsmoleküle weitergeleitet, es werden Reaktionen im Gehirn dazu ausgelöst. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, denken Sie einfach mal an Zimt, was kommt da bei Ihnen für ein Bild sofort im Kopf?
Ich würde sagen, ganz allgemein die Vorweihnachtszeit und vielleicht als Nürnberger muss ich dann sagen, der Lebkuchen.
Ja, und ist es was Warmes, was Wohliges, was Sie assoziieren damit?
Absolut, also wäre jetzt nichts für die heutigen Tage mit über 30 Grad.
Ja.
Aber es ist schon ein bisschen eben, ja, vorweihnachtlich, herbstlich und es wärmt allein die Vorstellung so ein bisschen von innen.
Genau. Also das ist ja das Gute daran, dass wir in unserem Gedächtnis ganz viel Erfahrungen verankert haben, sowohl positiver wie negativer Natur. Und es gibt ja auch nicht umsonst den Spruch, jemanden nicht riechen können. Mhm. Also auf ein paar Duftstoffe reagieren wir einfach auch im Negativen. Bei mir ist es zum Beispiel Liebstöckel. Ja, ich habe mal so einen Overkill mit Liebstöckel gehabt, dass ich seitdem nicht mehr damit zurechtkomme, obwohl es ja eigentlich ein ganz wunderbarer Aromaträger auch für Suppen und so weiter ist. Das war einfach zu viel. Und von daher, ja, also bei Vanille zum Beispiel ist es auch, dass wir in sehr frühester Kindheit schon mit Vanille in Berührung kommen. In viel Babynahrung ist einfach Vanille auch drin. Ja. Und es gibt Studien, die sagen, ja, sogar die Muttermilch soll die Aromen von Vanille in sich tragen. Das heißt, sehr früh sind wir konditioniert auf diesen Duft. Und es gibt, ich habe schon so viele Menschen gefragt, noch niemand hat mir gesagt, ich kann Vanille gar nicht leiden.
Die ja? Königin der Gewürze, sagt man ja auch.
Die gell? Königin, naja, das hat mit ihrer Herstellung zu tun, dass es unglaublich aufwendig ist. Sie beginnt ja, diese Pflanze, aus der sich dann diese Schote entwickelt, beginnt ja mit einer wunderschönen Blüte, denn es ist eine Orchideenpflanze. Mhm. Und da haben wir eben erstmal die wunderschöne Orchideenblüte, die dann tatsächlich in Anbaugebieten wie Madagaskar auch mit der Hand bestäubt werden muss. Das ist alles ein sehr aufwendiger Prozess, sodass man sagen kann, von der Blüte, die aufgeht und nur an einem Vormittag im Jahr, muss man sich vorstellen, kann man diese Blüte bestäuben, bis hin die Vanille dann letztendlich bei uns mit im Brei, Grießbrei, in schönen Nachtischen landet, haben sie mindestens so 1,5 bis 2 Jahre brauchen sie, bis es soweit ist.
Aber weil Sie vorhin den Liebstöckel angesprochen haben, Kurkuma ist ja auch sowas, was zwar gut würzt, Soßen beispielsweise oder auch für Suppen, aber jetzt viele Menschen, wenn sie Kurkuma riechen, denken, na, riecht irgendwie ein bisschen abgestanden oder so ein bisschen dumpf oder nach faulen Socken.
Ja, Kurkuma ist ein Wurzelstock. Also der wächst so meistens unter der Erde, manchmal spitzt er ein bisschen nach oben raus und gehört zur gleichen Familie wie der Ingwer. Das sind die sogenannten Ingwer-Gewächse, die sind auch eng miteinander verwandt. Und bei Kurkuma ist es letztendlich jetzt nicht die Aromatik, eine Frische, wie wir sie beim Ingwer haben, mit diesem leichten Zitronenhauch. Es ist tatsächlich die Farbigkeit, die Kurkuma uns näher bringt.
Dieses und Gelbe oder
das
fast
Gelbe,
goldene.
Dieses leuchtend Gelbe, das sind Farbstoffe, die gehören zu einer Gruppe, die heißt Kurkuminoide. Und der Hauptstoff ist Kurkumin. Und da ist es auch ganz wichtig zu beachten, dass man Fett zugeben muss. Also Kurkumin ist ein fettlöslicher Farbstoff. Und viele Menschen integrieren das ja jetzt mittlerweile auch in ihre Ernährung. Wir kennen es natürlich von den Currypulvern, den feinen, die da so leuchtend gelb uns entgegenstrahlen. Wir kennen es vor allem auch aus der indischen Küche, wo ja diese Masalas, Garam Masala, Punjab Masala, wie sie alle heißen, die Arten verwendet werden. Und da ist ja ganz viel Kurkuma im Spiel, weil in der ayurvedischen Lehre auch Kurkuma als wertvolle Heilpflanze gilt.
Und wenn ich was versalze in der deutschen traditionellen fränkischen Küche, kann ich auch was verkurkumen?
Ja, schon. Sie hatten es ja schon gesagt. Also alte Socken ist es für Sie. Für mich ist es eher so ein erdiger Charakter. Mhm. Dumpf. Ich tue mir als Monogewürz mit Kurkuma echt schwer. Mhm. Also für mich darf er auch gerne in diese Mischungen mit rein. Und viele Menschen haben ja jetzt auch sich mit der Heilwirkung beschäftigt und nehmen Kurkuma auch in Pulverform zu sich oder rühren sich das irgendwo mit ein. Das kann man auch machen. Man spricht da so von 3 Gramm Kurkuma-Pulver pro Tag und das über einen längeren Zeitraum, damit eine Wirkung einsetzen kann. Und dazu gibt es auch schon sehr, sehr gute Humanstudien, wo man sagen kann, 2 Fakten auf alle Fälle. Zum einen hilft Kurkuma auch im Verdauungstrakt, unterstützt das wieder. Der Gallefluss wird angeregt, die Leber wird dadurch entlastet. Und das Zweite ist, dass man schon in Studien sehr gute entzündungshemmende Wirkung von Kurkuma festgestellt hat.
Vermutlich könnte man auch ein Linsengericht mit Kurkuma gut würzen. Falls Ihnen da spontan was einfällt, dann bitte jetzt.
Ja, also Sie können Linsen im Prinzip so würzen, wie Sie möchten.
Gut.
Mit Kurkuma wäre es natürlich dann für mich entweder in Richtung Orient oder Asien in der Würze, ganz klar.
Wunderbar. Die Zwiebel ist zwar ein Gemüse, aber ich finde auch immer ein Stück weit der Anfang von jedem guten Gericht. Ist es damit auch gewissermaßen ein Gewürz? Eigentlich nicht, oder?
Doch, für mich nimmt die Zwiebel tatsächlich so eine Zwischenstellung ein. Ich würde sie jetzt bei Gewürzen nicht ausgrenzen, denn Sie haben schon recht. Also diese besondere Schärfe, die durch schwefelhaltige Inhaltsstoffe kommt, die ist ja sehr beliebt und die brauchen wir ja auch oft, wenn das Essen so ein bisschen fader daherkommt, dann bringt die Zwiebel da schon Pep an die ganze Sache. Mhm. Und sie ist natürlich verwandt, genauso mit dem Schnittlauch, mit dem Knoblauch, und da sind wir ja eindeutig in der Gewürzecke dann auch unterwegs.
Und Farbe gibt sie auch, das habe ich aber erst später als Hobbykoch lernen müssen, indem man sie quasi erstmal mit der Schale kocht, weil die gibt dann quasi so eine dunkle Färbung, beispielsweise an Suppen oder an Soßen auch.
Ja, das stimmt. Also man kann auch eines machen, gerade wenn man so Brühen zubereitet, kann man vorher die Zwiebel einmal halbieren und dann leicht anrösten. Mhm. Dann bekommt sie auf den Schnittflächen so eine sehr dunkle Farbe und dann gießt man eben entsprechend mit der Brühe auch an.
Das heißt, Gewürze und Verständnis für Gewürze haben, das kann man auch nur, wenn man selber gerne isst und auch kocht.
Ach, ich glaube, das gerne Essen genügt auch schon.
Ja.
Es ist ja nicht jedem die Gnade des Kochens gegeben. Also manchmal ist Zeit ein Faktor. Viele Menschen aber sind sich in ihrem Genuss jetzt auch viel bewusster im Umgang damit. Sie gucken, was nehme ich zu mir, wo kaufe ich es ein. Also von daher würde ich jetzt mal eine Lanze auch für die brechen, die jetzt nicht so gerne kochen, aber trotzdem sagen, mir ist es wichtig, was auf dem Teller ist und wie es schmeckt.
Aber Sie als Gewürzexpertin, gehe ich mal davon aus, sind auch eine begeisterte Köchin.
Absolut, absolut. Also ich versuche auch, wenn ich irgendwo bin und was Tolles gegessen habe, ich bin ja viel im Ausland unterwegs, das zu Hause dann nachzukochen, ohne Rezept.
Können Sie auch? Die Urlaubszeit steht ja vor der Tür. Überhaupt irgendwo hinreisen und entspannt sich erholen? Oder sind Sie ständig am Riechen, Schnuppern, Gucken und Gewürze entdecken?
Tatsächlich, ja. Also es geht ja nicht immer nur um Gewürze. Manchmal bin ich auch bei einer Salzernte dabei, zum Beispiel in der Gironde, in der Bretagne oder in Portugal. Aber es ist schon so, meine Familie trägt es zum Glück seit vielen Jahren mit mir, dass die Urlauber immer so ein bisschen in die Richtung Kulinarik ausgerichtet werden und dass natürlich auch ich dann Teile der alten Gewürzroute bereise mit der Familie, wo wir uns natürlich auch dann kulturhistorisch orientieren und einfach auch mal gucken, welche Museen gibt es da in der Nähe, so wichtige Orte einfach auch mal abgehen, um das so für sich selbst wieder ganz anders aufzunehmen. Aber Sie haben schon recht, irgendwie hat immer alles damit zu tun.
Und die Familie muss da natürlich auch mitziehen, oder? Wenn oben drüber steht Urlaub, aber wir schauen uns Gewürze an oder Salzernte. Die Kids möchten vielleicht irgendwo an den Strand.
Also da haben wir, als die Kinder klein waren, ich habe ja jetzt erwachsene Kinder mittlerweile, da haben wir natürlich schon so ein Programm mit eingeplant, dass jeder da zu seinen Vorlieben kommt. Aber sie waren auch von Anfang an immer sehr offen für diese Eindrücke. Kochen beide jetzt sehr, sehr gerne, sind auch richtige Feinschmecker geworden. Denn ich habe eines gemacht, ich habe von Anfang an, natürlich nachdem so die bewusste Phase am Anfang in der Säuglingszeit rum war, haben diese Kinder alles bei uns mitgegessen. Ja, also jede Art von Küche, jede Art von Erfahrungen mitgemacht, auch mal durchaus ein bisschen schärfere Gewürze. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass man Kleinkindern keine scharfen Gewürze geben dürfte. Gehen Sie mal nach Thailand, die essen so scharf, das setzen wir schon aus, die 3-4-Jährigen. Mhm. Ne? Also das ist wirklich auch einfach, wie es von zu Hause mitgegeben wird, so wird man auch im Geschmack sozialisiert.
Da wollte ich gerade nochmal nachfragen, weil bei mir ist es jetzt gerade mal so 15, 16 Jahre her, dass mein Sohn im Säuglingsalter war. Und da war genau das so, in diesen Babykursen bekam man beigebracht, eben gar nicht würzen eigentlich oder nur ganz wenig. Dann hat man mal beim Füttern so ein Babygläschen probiert, wo angeblich eine ganz tolle Speise drin püriert war. Auch geschmacklich war es fad. Mhm. Aber Sie sagen, man muss Kleinkindern Gewürze nicht ersparen.
Also ich würde jetzt nicht in den ersten Lebensmonaten damit beginnen, denn da ist es ja auch noch wichtig, dass man einfach auf einen Schutz achtet in Bezug auf mögliche Allergieentwicklungen. Mhm. Da wäre ich auch sehr vorsichtig. Da habe ich halt gerade mal ein bisschen Salz vielleicht verwendet. Mhm. Aber ansonsten ist ja ein guter Geschmacksträger Salz, verstärkt ja alles. Aber so ab einem Jahr kann man da durchaus dann auch schon mal ein Currygericht probieren lassen. Ich meine, wenn es denen nicht schmeckt, die zeigen das ja ganz deutlich. Ja.
Und ab wann schmecken wir tatsächlich was? Wer Wein trinkt, weiß ja, dass sich Geschmacksempfindungen ja auch verändern im Laufe des Alters. Dass viele Kinder auch, sagen wir mal, Spinat nicht mögen, später aber dann lieben. Ab wann schmeckt so ein kleines Kind tatsächlich was? Was gibt es da Erkenntnisse?
Ja, da gibt es Erkenntnisse und das ist ganz interessant, bereits im Fruchtwasser, im Mutterleib.
Mhm.
Ja, also wenn die Mutter gewisse Nahrungsmittel zu sich nimmt oder gewisse, sagen wir mal, sie nimmt viel Vanille jetzt zu sich, dann hat das Kind damit schon die Berührung und kann das schon schmecken. Das hat man tatsächlich schon festgestellt.
Das heißt auch schon in der Schwangerschaft darauf achten, dass man gut sich ernährt.
Ja gut, das sollte man sowieso.
Sowieso.
Aber man sollte sich auch nicht zu sehr einschränken, dass man sagt, jetzt esse ich wirklich nur noch ganz fades Essen und lass alles weg. Also man kann sich da schon auch gerade mit den frischen Kräutern und so, da kann man ja die Küche sehr abwechslungsreich machen, ohne dass das in irgendeine Stufe geht, wo man sagt, das ist jetzt zu viel des Guten, auch für die schwangere Mutter selbst. Und dann ist es so, dass man sagt, so in den ersten 3 Lebensjahren werden ganz wichtige Akzente gesetzt. Das heißt, wenn das Kind, das Kleinkind mit viel unterschiedlichen Speisen in Berührung kommt, mit vielleicht unterschiedlichen Esskulturen auch, ja, das gibt ja Kinder, die wachsen in so Multikulti-Familien auf oder in dem Umfeld, wenn sie an Berlin denken, wo so diese Küchen dann auch viel mehr verbreitet sind jetzt vielleicht als hier in dem fränkischen Dorf mit 150 Einwohnern, haben die Kinder von Anfang an ein ganz anderes Spektrum. Und sicher, das mit dem Spinat, da geht es halt auch um die Bitterstoffe. Und Bitterstoffe werden von uns persönlich sehr, sehr individuell wahrgenommen. Das heißt, sie werden bitter anders schmecken als ich. Und da kann man halt jetzt keine einheitliche Vorgabe machen und sagen, wenn das Kind es als bitter empfindet, das kann ja wohl nicht sein. Habe ich halt vielleicht die Empfindung, aber das Kind hat es eben nicht. Ja. Und von daher, man muss es, ich meine, wenn Sie jetzt den Spinat schön zubereiten, gut natürlich auch würzen und ja, vielleicht noch ein paar Pinienkerne drüber streuen, dann hat es was Appetitlicheres und dann kann ich das meinem Kind auch ein bisschen schmackhafter machen.
Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat. Gewürze sind Ihre Leidenschaft und letztendlich auch Ihr Beruf. Zu Gast ist Dr. Manuela Mahn aus Bamberg, Gewürzexpertin und Wissenschaftlerin. Darüber werden wir noch sprechen, was Sie wissenschaftlich quasi mit Gewürzen, mit Ernährung zu tun haben. Wir haben vorhin zweimal das Salz gestreift, ganz kurz. Einmal sagten Sie, Sie waren zur Salzernte gewesen. Ich war jetzt gerade in Polen in einer Salzmine. Das heißt, Salz wird offenbar ja auf unterschiedliche Weise gewonnen. Entweder kommt es aus dem Stein, aus der Erde, oder es wird durch Verdunstung, das habe ich mal auf Mallorca gesehen, in einer Saline hergestellt. Also Salzwasser wird in solche Becken eingelassen und dann durch Verdunstung entsteht, wie auch immer, Salz. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ist Salz aus der Erde, aus den Tiefen unserer Gesteine das gleiche Salz, wie das entsteht, wenn Meerwasser verdunstet?
Zunächst mal ist Salz immer Natriumchlorid. Ja, aber wir haben dann schon natürlich ein bisschen Unterschiede durch den Eintrag von anderen Mineralien. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass in den Becken, wo dieses Salz eben durch die Verdunstung des salzigen Meerwassers entsteht, diese Salzkristalle sich bilden, dass da natürlich auch durch Algen und anderen Eintrag nochmal eine andere Mineralik vorliegt. Außerdem haben diese Beckenböden, die sind oft aus Lehm, die haben dann auch nochmal eigene Mineralien, die sie dann abgeben, die Böden. Manchmal sieht man es an der Farbe, gerade bei diesem Sel Gris, diesem Meersalz in Frankreich gewonnen, dann nimmt es richtig so ein bisschen eine graubraune Färbung an das Salz, weil es eben der Boden so ist und es färbt dann so ein bisschen mit rein, ist aber völlig gesundheitsunbedenklich und auch alles klar. Also das ist, kann man so verzehren, ist übrigens eines meiner Lieblingssalze. Und beim Salz, das in den Bergen abgebaut wird, das ist ja eigentlich auch aus dem Urmeer heraus entstanden, ne, als dann das auch verdunstet ist. Aber da haben wir dann doch nochmal, wenn wir das heute untersuchen, eine bisschen andere Mineralzusammensetzung letztendlich. Da zieht sich ja das Salz auch so wie Adern oft durch das Gestein und diese Gesteine im Berg geben dann auch nochmal Minerale ab. Also von daher ist es, sind es ganz kleine, feine Unterschiede. Da braucht man aber echt eine super Sensorik, um das dann auch tatsächlich rauszuschmecken im Mund. Das muss man sagen.
bis hin zum Himalaya-Salz, was jetzt irgendwie ganz trendig ist und verkauft wird. Und wenn man sich dann, das war neulich wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe das dann angeguckt, dieses kleine Glasgefäß, und dann stand da ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dann dachte ich mir, wenn dieses Salz, weiß ich nicht, Jahrtausende da irgendwo im Nepal in den Bergen lag, wieso hat es jetzt plötzlich ein Haltbarkeitsdatum, das abläuft?
Also das Salz in den Bergen, sei es jetzt hier bei uns in den Alpen oder auch da in Nepal, Millionen können Sie sagen, nicht nur 1000 Jahre. Mhm. Das hat mit unserem deutschen Lebensmittelrecht zu tun, weil ein abgepacktes Produkt muss auch mit einem MHD letztendlich in den Handel gebracht werden.
Mindesthaltbarkeitsdatum,
genau, oder Verzehrempfehlung, wenn es um frische Produkte geht. Und das hat nur alleine damit zu tun. Natürlich kann so ein Salz, was soll das jetzt bei uns in der Küche kaputt gehen, wenn es vorher Millionen von Jahren im Gestein war. Und zum Himalaya-Salz möchte ich noch eines sagen. Das Himalaya-Salz, was ja da sehr teuer verkauft wird, kommt auch teilweise gar nicht mehr aus dem Himalaya, sondern 200 Kilometer weiter entfernt aus Pakistan. Er wird dort auch bergmännisch abgebaut und leider sind dem ja durch Marketingaktionen auch irgendwelche besonderen gesundheitlichen Wirkungen zugesprochen worden. Das weiß man mittlerweile. Nein, es ist ein ganz normales Salz. Es sieht halt ein bisschen hübscher aus, weil es so eine zartrosa Tönung hat, aber es ist ein Steinsalz und sie bekommen auch aus den Alpen so ein Salz, das so eine kleine Brauntönung hat. Es gibt das Murray River Salz aus Australien. Das hat so eine leicht lachsfarbene Tönung. Also wir haben auf der ganzen Welt, wir haben ja sogar persisches Blausalz, also mit blauen Einsprenkeln. Es gibt auf der ganzen Welt Salze mit gewissen Farbeingebungen. Das kommt eben da durch die Umgebung, in der diese Salze abgebaut werden. Aber Himalaya-Salz muss wirklich nicht sein.
Und bevor wir das Gespräch versalzen, noch eine letzte Frage zum Salz. Sie haben vorhin von Mineralstoffen gesprochen. Jetzt hat mir ein Koch mal gesagt, ja, als jemand, der mit Salz und Pfefferstreuern auf dem Tisch aufgewachsen ist, das eine ist eindeutig ein Gewürz, Pfeffer, Salz ist kein Gewürz. So, Salz ist nämlich ein Mineral und zählt gar nicht zu Gewürzen. Ist das irgendwie kniefieslich oder stimmt das?
Also im Volksmund würzen wir auch mit Salz, ganz klar. Wenn man jemanden fragt, so die Allgemeinheit, sagen die, ja, das gehört doch bei mir im Gewürzschrank dazu. Wenn man nach den Leitsätzen für Gewürze geht, also wir haben auch hier rechtliche Verordnungen und Vorgaben, steht eindeutig drin, Gewürze müssen ein Pflanzenteil sein. Ja? Und damit ist natürlich ein Mineral raus.
Und es ist völlig egal, welcher Pflanzenteil das ist.
Naja, das ist auch schon spezifiziert.
Dachte ich mir.
Also, dass wir zum Beispiel vom Ingwer jetzt nicht diese Blätter essen, sondern tatsächlich auch den Wurzelstock als Gewürz verwenden. Also auch das ist natürlich wieder festgelegt.
Welche Geschmäcker, die Ihnen begegnet sind in letzter Zeit, haben Sie nachhaltig beeindruckt? Was kann man eigentlich Ihnen noch Neues bieten, die vermutlich schon sehr, sehr viel probiert hat auf der Welt?
Das stimmt. Also zunächst mal möchte ich hier ganz kurz einen Exkurs machen. Wir haben eigentlich in der Geschmackswahrnehmung nur 5 Komponenten. Und das wird oft verwechselt mit der Aromatik. Also wir haben süß und wir haben sauer und wir haben bitter und wir haben salzig. Mhm. Und eine Geschmackskomponente, die nennt sich Umami. Die ist in Japan entdeckt worden, auch noch gar nicht für so vielen Jahren. Und da haben die Wissenschaftler eben gesagt, das ist das, was wir so als fleischig, vollmundig, mundfüllend erleben. Und wer sich noch an die berühmte Maggi-Flasche erinnert, das ist Umami pur. Also diesen Geschmack wahrzunehmen bedeutet, das ist Umami.
Ist ja aber nicht Geschmacksverstärker, was ich wieder mit Maggi in Verbindung
ja,
bringe.
Naja, Maggi ist so aus Proteinen, Pflanzenproteinen, natürlich auch bearbeitet. Mhm. Und es unterstützt natürlich schon den Geschmack. Aber was eben Gewürze ausmacht beispielsweise oder viele andere Lebensmittel, ist, dass wir diese 5 Geschmäcker, die machen so 20% der Wahrnehmung bei uns aus und 80% unserer Wahrnehmung sind Aromastoffe und zwar natürliche. Wir sprechen hier nie von Chemie bei Aromastoffen. Das sind Inhaltsstoffe. Wenn Sie dran denken, der Zimt, der hat einen Inhaltsstoff, der nennt sich Zimtaldehyd. Der ist typisch fürs Zimtige, dass ich sage, wow, die Nelke, die so nelkenartig, ganz explosionsartig in die Nase steigt, da ist es das Eugenol. Und so haben die Gewürze unterschiedliche von diesen Inhaltsstoffen. Der Ingwer hat über 160, die Vanille über 200. Und jetzt können Sie sich auch vorstellen, wie schwierig das in der Nachvollziehbarkeit ist, sowas zu beschreiben auch, ja, weil wir so viele Komponenten haben. Ich muss sagen, was mich jetzt so tatsächlich fasziniert, ist, wenn ich im Ausland unterwegs bin und in private Küchen darf. Ja, das sind meine tollsten Erlebnisse. Nicht so die Sterneküche, weil die oft, wenn man in Asien oder so unterwegs ist, auch so den europäischen Standard sich anpasst, sondern es ist dann echt schön, von der Familie auf Sri Lanka zum Mittagessen eingeladen zu werden und dann gehen die raus, dann holen die Kräuter aus dem eigenen Garten, dann schlagen die frisch eine Kokosnuss ab und nehmen die Kokosmilch dann zum Kochen. Das sind meine Erlebnisse, und es sind so viele, ich kann sie gar nicht im Einzelnen aufführen.
Und obwohl wir gesagt haben, es ist nicht unbedingt die Gastronomie mit den vielen Sternen, die uns neue Geschmacksrichtungen zwar aufzeigt, aber vielleicht nicht unbedingt die innovativsten Gewürze, wollen wir sie natürlich gelten lassen und fragen nach zum Würzen. Frau Dr. Mahn, gehört ein Stück Mut, aber letztendlich auch Feingefühl, oder?
Also ich sage ja immer, Würzen ist eine Kunst und die lässt sich lernen. Ja, können. Kunst kommt ja von Können. Und das Erste ist natürlich, dass ich mich mal mit der Materie auseinandersetze. Denn so im Alltag passieren einfach so viele kleine Fehler, die so ins Normale übergegangen sind. Sie kennen vielleicht auch diesen Griff. Man hat so ein Gewürzdöschen, möglichst noch mit oben so einem kleinen Dosierspender. Man hat den Topf auf dem Herd, da bruddelt so schön vor sich hin. Und man nimmt das Döschen und dann hält man es drüber und streut mal so schön ein. Ja, was passiert mir dann? Zum einen ist es tatsächlich so, dass die Vielzahl an Gewürzen erst ganz zum Schluss ans Essen gegeben werden darf. Das heißt, wenn der Kochprozess beendet ist. Ja, weil sonst was passiert? Dieses ätherische Öl, diese Inhaltsstoffe, die sehr wertvoll sind, die uns tatsächlich Aroma und Geschmack geben, verflüchtigen sich ab 25 Grad Temperatur und im Kochtopf brudelt es ja schon mal schön bei 90 Grad vor sich hin. Und dann das Zweite ist, dass meine Qualität leidet des Gewürzes, was in dem Döschen ist, denn es dringt Feuchtigkeit ein, das Gewürz verklumpt. Wir wollen ja heute keine Rieselhilfen und sonstigen Stoffe mehr, sondern pur Natur. Also dringt Feuchtigkeit ein, das verklumpt. Und wenn ich das immer wieder mache, auf die Art und Weise, habe ich irgendwann unten im Döschen mal den kleinen Schimmelpilz sitzen, den ich aber gar nicht bemerke.
Apropos Döschen, was man da so alles zusammen mixen darf an Gewürzen und was vielleicht auch nicht und wie man es fachgerecht macht und warum Gewürze einstmals so kostbar waren wie Gold. All das möchten wir besprechen. In der zweiten Stunde habe die Ehre heute mit Dr. Manuela Mahn. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nach den 11 Uhr Nachrichten wieder dabei sind. Mit einem Blick auf die Speisekarte. Was gibt's denn heute auf Nord? Heute gibt's Reh-Ragout. Wilde Gewürze. Was würde Ihnen zu Reh-Ragout auf jeden Fall einfallen, Frau Dr. Mahn?
Ja, zu Reh-Ragout müssen wir gar nicht weit gehen. Da nehmen wir Wacholder. Ja, Wacholderbeeren, die ja tatsächlich auch in Deutschland gut wachsen. Dann gehört für mich ein Thymian dazu. Und dann würde ich aber auch einen Hauch von langem Pfeffer dazu tun. Der ist verwandt mit dem Pfeffer, den wir alle so verwenden.
Langer Pfeffer?
Ja, der hat so eine längliche Form, sieht ein bisschen aus wie Birkenkätzchen. Und der hat was ganz Besonderes, der hat nämlich so leichte Süßholz- und dunkelschokoladige Noten und das passt zu Wild ganz hervorragend.
Und da wäre ich schon wieder aufgeschmissen, denn ich glaube, im Gewürzregal im Supermarkt bekomme ich keinen langen Pfeffer.
Ja, täuschen Sie sich da nicht. Einige
Wirklich?
Firmen haben das tatsächlich im Portfolio. Ja.
Okay, aber wenn man tatsächlich so im Standardbereich da nicht erfolgreich ist, gibt es bestimmte Gewürzgeschäfte oder Berater, wo man hingehen kann, die vielleicht auch diese Vielfalt und spezielle Dinge haben, die jetzt einfach die Masse nicht kauft?
Ja, es gibt natürlich Online-Anbieter, ja. Also da, wenn man ein spezielles Gewürz sucht, dann gibt man das online ein und dann findet man auch meistens Anbieter. Aber auch da muss man echt ein bisschen gucken, weil wir haben natürlich jetzt viele Startups, die sich diesem Thema Gewürze auch widmen. Und da zeigen einem auch die Homepages, die Seiten schon oft auch, wie gut kennen die sich letztendlich mit dem Thema aus, ja? Also es ist ja nicht nur so, dass ich sage, ach, ich hole mir jetzt vom Pfefferbauern aus Kambodscha 3 Säcke und verkaufe die dann hier, sondern man muss schon darauf achten, dass die auch ein gutes Qualitätsmanagement haben, dass es auch auf der Seite rüberkommt. Wer jetzt ganz neu einsteigt in die Thematik, dem würde ich auch mal sagen, gucken Sie mal bei Bio-Anbietern, ja? Also die achten schon, die müssen auf Qualität achten, die sind ganz anders zertifiziert. Aber es bedarf dann schon letztendlich so ein bisschen auch eine Recherche und vielleicht auch mal einen Fehlgriff, bis man dann sagt, damit bin ich jetzt letztendlich doch zufrieden.
Die Schweizer Gruppe Folklore war mal in Franken zu Besuch und haben in Nürnberg das Bratwursthäusler schätzen gelernt und das Stückle 6 mit Meerrettich, was wir gerade gehört haben, ist nichts Unanständiges, sondern bezieht sich auf die 6 Nürnberger Rostbratwürste. Allerdings tatsächlich mit Krähen und nicht mit Senf. Ist das auch etwas, was Sie sagen, diese Beigaben zu unseren fränkischen Fleischprodukten, selber schon Gewürze, obwohl sie aus Gewürzen zusammengerührt sind, vermutlich, was den Senf zumindest angeht?
Naja, gut. Der Senf ist ja selbst ein Samen, Senfsamen, Senfsaat wird ja verwendet. Und sicherlich, wenn ich jetzt natürlich einen Senf für die Bratwürste will, dann muss ich den in der Pastenform kaufen. Aber wenn Sie mal dran denken, diese Senfsaat wird ja auch gerne zum Beispiel beim Einwecken von Sauergemüse mitverwendet. Ja, also wir haben durchaus auch die Anwendung richtig als Gewürz.
Und ein fränkischer Koch hat mir mal gesagt, diese Senfkörner sind total unterschätzt. Die kann man nämlich auch, ohne sie zu zermahlen, über Salate geben und Ähnliches. Dieses leicht Knackige, wenn man drauf beißt, sei ein tolles Geschmackserlebnis.
Ja, bloß dieses Knackige verändert sich gleich zu einer extremen Schärfe, weil Senf hat besitzt eben so Senföle, die sehr, sehr scharf sind. Und die müssen aber erstmal aktiviert werden, und zwar durch Flüssigkeit. Das heißt, an und für sich ist der Senf jetzt so als kleine Kugel erstmal ganz harmlos. Und sobald mit Speichel oder anderer Flüssigkeit in Kontakt kommt, dann baut sich da die Schärfe so richtig schön auf. Aber gerade das mögen wir ja zu den Bratwürsten dazu.
Eben, ganz genau. Wir haben vorhin über Gewürze für Wildfleisch gesprochen, wo Sie den Wacholder erwähnt haben beispielsweise. Gibt es denn auch Gewürze für gewisse Temperaturen? Also jetzt sagen wir mal, heute der heißeste Tag dieser Woche mit über 30 Grad. Ist das eine Wunschvorstellung oder gibt es solche Gewürze, die mich runterkühlen an heißen Tagen?
Also wenn Sie runterkühlen wollen, dann glaube ich, sind Sie am besten im Minzebereich vertreten, aber da natürlich bei der frischen. Ja, also die getrocknete, die hat nicht mehr so die Aromatik. Und Sie merken es ja auch, wenn man Minze im Mund hat, es erfolgt ja so ein Effekt, dass man so mentholig, eukalyptusartig, minzig das empfindet. Aber das wird auch wie ein Reiz dann im Gehirn so wahrgenommen. Also Minze passt frisch ganz gut, natürlich die ganze Kräuterwelt, aber runterkühlen tut eine Petersilie oder Basilikum nicht richtig, aber sie passen halt zu dem Wetter. Und was ich aber empfehlen würde, und jetzt werden Sie mir sagen, ja, aber da wird es mir noch heißer, ist tatsächlich Chili bei heißem Wetter. Ja, weil Chili durchblutet wahnsinnig, regt auch komplett den Flüssigkeitshaushalt des Körpers an. Sie merken ja, die Tränen fangen an zu laufen, man schwitzt. Ja, und Schwitzen ist ja nichts anderes als ein Abkühlprozess des Körpers. Es bildet sich so ein leichter Wasserfilm auf der Haut und dadurch kühlt die Haut wieder runter. Und deswegen wird in diesen heißen Ländern einmal aus der Sicht heraus wegen dem Schwitzen sehr gerne mit Chili gewürzt und zum anderen, weil Chili einfach auch gegen Lebensmittelbakterien gut wirken kann und wir da so ein bisschen vorbeugen können in diesen heißen Ländern.
Und oft wird in diesen Ländern ja zum Beispiel auch Tee getrunken und nicht eine Limo mit Eiswürfeln.
Ganz genau, also das hat ja auch diesen Effekt. Ne?
Wenn Sie nur noch 3 Gewürze nutzen dürften, wenn es so eine fiese Regel gäbe, welche wären das?
Oh, das ist jetzt sehr schwierig.
Also wir nehmen mal das Salz natürlich aus.
Das Salz nehmen wir raus. Ja. Naja, zunächst mal ohne Pfeffer geht's nicht. Ich würde mir einen sehr schönen Pfeffer aussuchen und zwar liebe ich den Telly Cherry Pfeffer. Der kommt aus einem kleinen Anbaugebiet in Indien in Kerala. Ist ein Pfeffer, der nur in einer ganz kleinen Region wächst, ist handverlesen, wird spät erst geerntet, das heißt so Spätlesepfeffer, deswegen den würde ich auf alle Fälle mit reinnehmen. Da habe ich schon mal die Schärfe und alles abgedeckt. dann würde ich wahrscheinlich im süßen Bereich mir noch was überlegen und da würde ich dann die Tonkabohne nehmen, denn die Tonkabohne, die hat so ein bisschen was Vanilliges, aber auch so Bittermandeliges und wenn man da so einen Hauch drüber gibt, passen die selbst in die Streusel zum Zwetschgenkuchen. Also Tonkabohne wäre als zweites bei mir gesetzt.
Okay.
Und das dritte wäre tatsächlich auch der Kreuzkümmel, weil ich liebe Kreuzkümmel. Und wenn ich jetzt an Asia-Küche denke, an Orient-Küche und selbst Tex-Mex, Mexiko, denken Sie an Chili con Carne, da geht ohne Kreuzkümmel gar nichts. Also ich glaube, mit diesen dreien würde ich mich dann schon so schlecht durchlavieren, weil ich habe ja gefühlt hunderte von Gewürzen zu Hause.
Jetzt sind drei natürlich viel zu knapp, das gebe ich zu, ja. Aber damit man nicht den Überblick verliert, welche Grundausstattung sollte denn jeder in der Küche haben? Also reichen da 10 Standardgewürze oder würden Sie sagen, da muss heutzutage schon mehr im Küchenregal stehen?
Also interessanterweise hat ein großes Gewürzunternehmen in Deutschland mal eine Rundfrage gestartet und gefragt, na, wie viel Gewürze stehen bei Ihnen denn daheim im Regal? Und wir kamen auf 5. Mhm. Also überrascht, Salz ist nicht dabei. An erster Stelle natürlich der Pfeffer, der gehört ja so zum Standard. An zweiter Stelle Paprika, wobei hier eben Variationen von edelsüß bis rosenscharf dabei sind, wie es halt gewünscht ist. An dritter Stelle war die Muskatnuss, weil wir eben gerne Kartoffelgerichte oder Nudelgerichte mit Muskatnuss oder Kohl, denken Sie an Kohl, Wirsing.
Spinat auch,
genau. Also da war Muskatnuss. An vierter Stelle kamen dann die süßen Varianten, da war man sich nicht einig, entweder Vanille oder Zimt. Und an fünfter Stelle war dann etwas, was sowohl in die asiatische Küche passt, wie auch auf die Currywurst, nämlich ein Curry. Und ein Curry ist aber jetzt kein Monogewürz im Vergleich zu einer Muskatnuss, sondern eine Gewürzkomposition, eine Mischung, die aus vielen, vielen einzelnen Gewürzen bestehen kann. Also von daher, das war so in den deutschen Küchen die Grundausstattung. Man kann fast sich daran auch entlang hangeln. Und da kommt es natürlich an, welche Präferenzen habe ich? Mag ich mehr mediterran? Dann brauche ich natürlich auch einen Thymian, dann brauche ich einen Rosmarin. Die gehen gut übrigens auch getrocknet, auch ein Oregano. Oregano und Thymian getrocknet gehen prima. Basilikum würde ich nur frisch nehmen, der Getrocknete verliert. Will ich aber, sagen wir mal, in die Orientküche gehen, dann brauche ich natürlich noch einen grünen Kardamom. Dann empfiehlt sich auch auf alle Fälle mit Ingwer noch zu arbeiten, genauso wie in der asiatischen Küche. Dann kann ich mir Kurkuma noch dazu holen. Also es ist sehr individuell, in welche Esskulturen ich einsteige, was ich so für eine Weltküche auch zu Hause nachkochen möchte.
Wir haben schon über die Tonkabohne gesprochen. Wir haben über verschiedene Kräuter gesprochen, die jetzt, sagen wir mal, als Pflanzen natürlich auch direkt ins Essen getan werden können. Vielleicht bei den Kräutern vielleicht noch klein hacken, damit diese Geschmackserlebnisse noch etwas aufgeschlossen werden. Aber trotzdem, was mich zu der Frage führt, dass Gewürze ja nicht fertig irgendwo auf dem Stängel wachsen. Das heißt, man muss Pflanzen erstmal bearbeiten, man muss Gewürze herstellen. Man muss zum Beispiel mörsern, also gehört das so zur Grundausstattung auch dazu, dass man eben nicht nur diese Plastik- oder Glasfläschchen hat, sondern einen gescheiten Mörser?
Absolut. Also der Mörser ist für mich mein wichtigstes Werkzeug überhaupt, was die Gewürzküche anbelangt. Ich präferiere da einen Steinmörser, der schönes Gewicht hat. Und was aber auch von Vorteil ist, ist, wenn er innen eine geschlossene, geschliffene Fläche hat. Wir kennen ja oft so sehr poröse Steinmörser und da haben wir das Problem, gebe ich einmal eine Nelke rein,
so, ja.
Genau.
Mhm.
Und die hat ja so viel ätherisches Öl, dann klebt es in allen Poren und ich kann machen, was ich will, ich kriege das nicht mehr raus. Also von daher darauf achten, dass die Innenseite schön glatt ist und der Stössel natürlich auch schön schwer aus diesem Steinmaterial und dann kann, also ich mörsere ja sogar den Pfeffer da drin, weil ich sage, hier kann ich viel individueller, gut, es gibt Mahlwerke von 1 bis 10 einstellbar, aber ich habe einfach, für mich ist das was Sinnliches. Ich habe den Stössel in der Hand, ich habe mein Gewürz da drin. Je mehr ich eben dann auch diesen Zerkleinerungsprozess vollziehe, umso mehr duftet es plötzlich. Das steigt ja alles sofort in die Nase. Ich bin da gleich in dieser Welt gefangen und man kann natürlich auch wunderbar nicht nur einzelne Gewürze da da drin zerkleinern, wie man es will im Zerkleinerungsgrad, sondern auch ganz toll auch verschiedene Mischungen herstellen. Also von daher ist der Mörser für mich, also ohne Mörser geht nichts sozusagen in meiner Küche.
Und wenn wir schon beim Sinnlichen sind, gibt es tatsächlich Gewürze oder ist es nur eine Legende, die so ein bisschen das Befördern, das Zwischenmenschliche oder die Exotik, Schrägstrich die Erotik?
Ja, die alten Zeiten früher, sei es jetzt in der Antike und im Mittelalter, haben den Gewürzen so eine erotisierende Wirkung zugesprochen. Da muss man ein bisschen differenzieren, denn die kannten ja die Inhaltsstoffe auch gar nicht. Ja? Mhm. Das Wissen können ja wir heute erst in der Analyse im Labor machen. Aber da war natürlich ein Fakt, dass die von ganz weit her kamen, dass die sich nicht jeder leisten konnte, dass das was ganz Exklusives war und natürlich auch diese Düfte, die in die Nase steigen. Ich habe es vorhin schon beim Zimt und bei Vanille gesagt, die im Gehirn Assoziationen auslösen, die sehr positiv sind. Also das hat dazu beigetragen, um die so als Liebespflanzen letztendlich zu positionieren. Ich glaube einfach, man muss sich mit einem Gewürz wohlfühlen. Klar, es gibt Gewürze, die mehr die Durchblutung anregen. Da sind wir ganz schnell bei Chili, da sind wir ganz schnell bei Pfeffer. Logisch, dann man sagt ja, alles, was die Durchblutung gut anregt, ist dann auch eben in diesem Bereich der Erotik interessant. Aber ich denke, man sollte sich eher in dem Duftfeld aufbewegen, das einen selber sympathisch ist, das einen anspricht. Man kann es versuchen, über Gewürze zu verführen. Aber man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. Und da würde ich sagen, ist es das ganze Potpourri letztendlich.
Okay, also da ist dem Experimentieren sozusagen, sind da keine Grenzen gesetzt. Ja. Das ist ja auch sehr was sehr Individuelles. Wenn man sich die Gewürze anschaut, die man selber herstellen kann quasi, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben mit dem Mörsern. Da gibt es natürlich auch den technischen Fortschritt, die dann sagen, ja, was soll ich da mit so einem Steinstößel rummachen? Ich habe ja einen schönen Mixer, elektrisch und so weiter. Ist das ähnlich? Kann man sowas ersetzen durch ein modernes Gerät? Oder ist auch die Temperatur, die entsteht, während man so ein Gewürz herstellt, Dinge zerkleinert, spielt das auch eine Rolle?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass die Gewürze sehr temperaturempfindlich sind. Und wir haben natürlich eine gewisse Wärmeentwicklung dann auch in diesen Maschinen. Deswegen gehen jetzt große Gewürzproduzenten dazu über, auch nicht mehr in normalen Mühlen die Gewürze zu vermahlen, sondern in einem Tiefkaltvermahlprozess, wo runtergekühlt wird auf Minustemperaturen, dass also ja das ätherische Öl schön in den Gewürzen drin bleibt. Und ja, gut, wenn man sagt, okay, also mit dem Mörser, ich komme nicht zurecht und eigentlich ist es für mich nicht praktisch, dann ist es halt so. Ja, also dann macht man das auch mal so und dann hat man halt vielleicht kleine Einbußen in der Aromatik. Was ich halt nicht so steuern kann in so einem elektrischen Gerät, ist einfach der Vermahlungsgrad. Da bin ich ja, wenn ich gerade Mischungen mache, dann wird eben ein Gewürz ein bisschen feiner zerstoßen, das andere bleibt ein bisschen gröber, weil auch, wenn Sie sich vorstellen, wir haben das so im Mund, die Textur spielt auch eine unheimlich große Rolle, ja, dass ich also mein Körper oder auch mein Kopf signalisiert mir dann, jetzt ist das Essen richtig und es tut mir gut und ich fühle mich wohl damit, wenn ich verschiedene Texturen im Mund habe. Wenn Sie immer nur Breichenform essen, dann sagen Sie irgendwann, ne, jetzt nicht mehr. Mhm. Aber wenn dazwischen ein bisschen was crunchy ist, ein bisschen was Festes, müssen Sie sich einfach mal ein Schokoladeneis vorstellen. Sie haben die Süße vom Zucker, Sie haben Schokolade für den Geschmack, fürs Aroma. Sie geben kleine Schokoladenstückchen mit rein, dann haben Sie zu dem Kalten und Weichen noch so ein bisschen was Knackiges zum drauf rumkauen und dann geben Sie noch eine Prise Chili mit dazu und dann ist dieser Reiz, der ins Gehirn weitergeleitet wird und bei Chili weiß man, dass er eben auch Glückshormone, dass er Endorphine bewirkt, die Ausschüttung von Endorphinen und das wäre das Perfekte. Also man muss immer gucken, dass man so ein bisschen in verschiedenen Texturen auch arbeitet.
Mhm. Wobei die Temperaturen, das wollte ich noch ansprechen, es gibt ja Gewürze durchaus wie Paprikapulver, wie Kreuzkümmel auch, Koriander, wo Köche empfehlen, die erstmal tatsächlich anzurösten in der Pfanne, also ohne groß Fett dazu zu geben, aber quasi die zu erwärmen und dann zu verarbeiten. Das wäre dann quasi das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben.
Also erstmal Pulver geht gar nicht. Also Pulver anrösten, nein. Also Pulver, selbst ein Paprikapulver bei einem Gulasch gehört ganz, ganz zum Schluss rein, weil wir wollen ja die Aromatik bewahren, ja, dieses fruchtige Paprika-Aroma. Was man macht, was ich auch mache, es gibt gewisse Gewürze, die ich im Ganzen tatsächlich trocken anröste, weil dann verändert die ihren Charakter. Mhm. Wenn ich also einen Koriander trocken anröste, einen Kreuzkümmel trocken anröste, bekommen beide ein sehr schön nussiges Aroma. Aber ich muss da sehr vorsichtig sein. Also ich muss dann darauf achten, wenn ich die anröste, dass es nicht zu viel ist. Das dauert Minuten nur. Also wirklich, das geht ganz, ganz schnell. Dann steigen so leichte Dämpfe über der Pfanne auf und in dem Moment weg damit, in ein Gefäß umfüllen, das kalt ist, dass das abkühlen kann und dann mit dem Mörser anstoßen. Das kann man machen. Aber man muss sich da auskennen. Und Paprika zum Beispiel, wenn die angebraten wird, die wird sofort bitter. Ja, also die entwickelt extreme Bitterstoffe und deswegen wundert man sich manchmal nicht, wenn so ein Gulasch dann auch so eine Bitternote hat, weil einfach das zu früh. Und ich muss auch eines sagen, leider ist in der Ausbildung der Köche so eine richtig gehende, gute Gewürzkunde auch nie mit dabei.
Gewürzexpertin Manuela Mahn ist heute zu Gast. Um Aromenvielfalt von A bis Z geht es in ihrem neuen Buch 144 Gewürze und zwar von Ajowan bis Zimt steht da. Da war ich dann wissenstechnisch schon gleich mal irgendwie ein bisschen untersalzen sozusagen. Frau Dr. Mahn, Zimt, ja, okay. Aber was in aller Welt ist Ajowan?
Ja, Ajowan gehört mit zur Familie der Doldengewächse, ist eigentlich verwandt mit Kümmel und sieht auch so ein bisschen aus wie Kümmel, aber wird bei uns in der Küche traditionell gar nicht angewendet. Mhm. Also da sind wir dann schon gleich in anderen Küchen unterwegs, unter anderem auch im Orient natürlich.
Okay. Klang für mich jetzt eher so als wie so ein Jedi-Ritter im Krieg der Sterne, aber die heißen glaube ich Padawan.
Keine Ahnung.
Also nicht unbedingt heimisch.
Nein.
Kümmel habe ich gelernt, gibt sogar inzwischen, wird er in Franken angebaut, wobei das für mich immer so irgendwie im Mittelmeerraum angesiedelt war oder immer Kümmel herkommt.
Der Kümmel kommt ursprünglich aus Asien, ist dann über ganz, 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 ganz frühe Handelsverbindungen, als noch der Tauschhandel herrschte und man noch Waren ausgetauscht hat, tatsächlich auch bis hier in unseren Kulturraum gekommen. Und wir haben Ausgrabungen in den Pfahlbauten am Bodensee, wo beispielsweise auch Kümmel gefunden wurde. Mhm. Ja, aus der Steinzeit. Und da ist es eben auch so, dass man, der wurde ausgewildert und der fühlt sich bei uns wohl. Und wenn Sie jetzt mal an so Feldreihen oder Wiesen entlang gehen, dann sehen Sie auch Kümmelpflanzen stehen. Ja, also deswegen hat er auch bei uns den Namen Wiesenkümmel bekommen. Mhm. Und das Schöne ist tatsächlich, dass immer vermehrt jetzt bei uns in den Regionen, nicht nur in Franken, auch in Baden-Württemberg, in Thüringen, Sachsen-Anhalt, einfach auch solche Gewürze wie Kümmel angebaut werden. Koriander wird angebaut. Und das ist auch was ich ganz toll finde, dass wir so Regionalität bedienen können und dass der Basilikum tatsächlich jetzt nicht unbedingt aus Südeuropa kommen muss, sondern auch in Thüringen wächst. Oder der Majoran nicht aus Ägypten kommen muss, sondern in Sachsen-Anhalt angebaut wird.
Und wie ist es mit dem Pfeffer? Also wenn ich sage, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst, da muss ich ganz schön weit gehen, oder? Oder auch schon um die Ecke erhältlich?
Nein. Also es gibt einfach ein Sortiment an Gewürzen. Das sind rein tropische Pflanzen. Da gehört der Pfeffer dazu, Gewürznelke, Muskatnuss, Ingwer, Kardamom, Kurkuma, die tropisches Klima bevorzugen. Wobei wir beim Ingwer, muss ich sagen, ich habe da auch wissenschaftlich zusammengearbeitet mit der Landesversuchsanstalt für Gartenbau hier in Bayern. Und da haben wir Anbau von regionalem Ingwer als Projekt gehabt über ein paar Jahre. Und im Folientunnel gedeiht der ganz fantastisch. Also viele Gärtner haben die Idee jetzt auch aufgenommen. Und so, ich denke, so ab Oktober wird dann auch regionaler Ingwer bei uns in Bayern wieder erhältlich sein.
Also Ayurveda mitten in Bayern ist dann praktisch möglich.
Kann man machen, ja.
Gehört ja, glaube ich, dazu. Ne? Wird ja irgendwie so ein Kanon aufgemacht von ayurvedischen Gewürzen. Chili gehört, glaube ich, dazu. Zimt, Ingwer, auch Kurkuma haben wir ja schon erwähnt. Ja. Also all das ist eine große Kunst. Wenn man sich in die Details verlieren möchte oder sich auch interessiert, Wo sollte man hingehen, was Gewürze angeht? Man kann natürlich hier BR Heimat hören und unser heutiges Gespräch. Man kann aber auch in ein Gewürzmuseum gehen, das gar nicht so weit weg von Bamberg ist. Und auch da haben Sie Ihre Finger drin.
Richtig, das ist das Deutsche Gewürzmuseum und da bin ich auch ganz stolz drauf. Das durfte ich vor 9 Jahren als Projektkuratorin tatsächlich entwickeln. Mhm. Und das war ein wunderschönes Projekt für mich, denn meine Leidenschaft spiegelt sich da wieder. Und als Besucher, Besucherin geht man rein und geht erstmal den langen Weg der Gewürze, dass einem auch bewusst wird, Mensch, die kommen von so weit her. Da sind so viele Handgriffe zu tun, bis diese Gewürze bei uns wie so selbstverständlich auf dem Teller landen. Denken Sie mal an Pfeffer, wie günstig der mittlerweile geworden ist. Und im Mittelalter war er mit Gold aufgewogen worden. Und all diese Aspekte zeige ich. Ich habe in der Mitte, das war auch mir auch wichtig, ein Herzstück schaffen lassen. Das ist ein Tempel und darin sind die ganzen Gewürzpflanzen auch beschrieben. Wo kommen sie her? Was sind die wichtigsten Inhaltsstoffe? Also all diese Themen, dass man auch in der Botanik natürlich sich da so ein bisschen orientieren kann. Wie ich schon sagte, schwarzer Pfeffer, langer Pfeffer sind einfach miteinander verwandt. Das kann man da eben auch nachlesen. Und es geht auch darum, was haben denn die Menschen früher und damit gemacht? In der Heilkunde, in der Küche, was machen sie heute damit? Also all diese Themen und natürlich Mystik und Magie, da sind wir wieder bei den Liebespflanzen, darf da auch nicht fehlen als Aspekt.
Das alles in Kulmbach angesiedelt, ja, auf einem alten Brauereigelände und vermutlich ja auch ein sehr sinnliches Museum, weil ich schätze mal, man kann nicht nur was anschauen, sondern man kann vermutlich auch was riechen, man kann vielleicht was verkosten.
Also man kann was riechen mit Sicherheit und man kann was hören. Wir haben also viele Hörstationen, wo dann beispielsweise aus Marco Polos Reisebericht erzählt wird, also so, dass man das auch nachvollziehen kann. Und ja, verkosten ist ein bisschen schwierig, denn die Gewürze, die wir ausstellen, ich bin ja immer so ein Fan großer Hygiene und da langt natürlich jeder mal rein, ja, also in diese offenen Gewürzsäcke. Mhm. Von daher würde ich jetzt beim Verkosten also jetzt nicht gerade vorne dran stehen, aber man kann ja auch, wenn man sich dafür interessiert, es gibt Führungen, man kann auch Kurse buchen und es gibt natürlich auch im Museumshop da eine kleine Ecke, wo Gewürze verkauft werden.
Draußen auch im Biergarten. Ich glaube, es wird auch Brot gebacken und letztendlich gibt es auch würziges Bier.
Genau, also das Museum gehört ja mit zu einem Areal, da auch das Bayerische Brauereimuseum inkludiert ist und dann auch noch das Bäckereimuseum. Also es ist ein museales, ja, wie soll ich das sagen, Highlight der Lebensmittelbranche, die letztendlich ja auch zum Teil in Kulmbach angesiedelt ist.
Da haben Sie als Kuratorin mitgewirkt beim quasi Konzipieren dieses Museums. Ich habe Sie aber auch jetzt öfter schon vorgestellt als von der Gewürzakademie in Bamberg. Das klingt jetzt so wie ein wissenschaftliches Institut als Teil einer Hochschule. Was genau verbirgt sich dahinter? Können wir das auf den Punkt bringen?
Die Gewürzakademie ist letztendlich mein Wirkungsfeld. Ja, weil ich ja nicht nur museal arbeite, sondern auch Unternehmen berate. Ich habe zum Beispiel auch eine Forschungsarbeit über Ingwer geschrieben. Ja, dass man einfach da mal alles so zusammenträgt, Qualitätsprofile, Anbaumethoden und. Und diese Akademie, die trägt den Titel deswegen, weil ich selbst Wissenschaftlerin bin, nach wie vor stark diesem Denken auch verhaftet bin. Das heißt, ich muss immer in die Tiefe gehen. Das Ganze soll eben auch den Charakter zeigen, den eben mein Institut hat, dass wir tatsächlich auch in der Lage sind, da sehr seriös im Fach selbst zu bleiben und zu begleiten.
Gewürzakademie, sich wissenschaftlich mit Gewürzen beschäftigen ist das eine, aber so ganz praxisnah zu arbeiten ja auch. Da gibt es seit längerem schon die Weinsommeliers, die uns beraten, wie die guten Weine zum Essen so dazu passen. Und die Gewürzsommeliers, das ist eine neue Entwicklung, mit der sie auch zu tun haben.
Ja, ich habe vor 10 Jahren zusammen mit dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Bayern die Qualifizierung für die Gewürzsommeliers auf die Beine gestellt. Das sind Menschen, die vor allem in dem beruflichen Umfeld arbeiten, sei es Lebensmitteltechnologen, Produktentwickler, Köche genauso. Und die bekommen eine Qualifizierung, die über ein paar Monate geht, jeweils in Blockseminaren und werden dann wirklich in der Tiefe auch mit dieser ganzen Thematik rund um Gewürze und Kräuter vertraut gemacht, in Theorie wie auch in Praxis.
Und ein Standardwerk, das jeder Gewürzsommelier haben sollte in seiner Bücherei, sollte Ihr neues Buch sein. 144 Gewürze, Warenkunde, Küchenpraxis und Gewürzkomposition, erschienen im Christian Verlag. Ausblick auf weitere Projekte, vor dem Buch ist nach dem Buch. Was haben Sie so vor in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
Also in den nächsten Monaten weiß ich das. Da geht es jetzt erstmal wieder wie jedes Jahr auf eine Gewürzreise in die Tropen. Dieses Jahr wird es Mauritius und Indonesien werden. Und über die Jahre hinweg, da lasse ich mich ein bisschen überraschen, aber tatsächlich ein Buch wird es wahrscheinlich schon noch werden.
Manuela Mahn, vielen Dank fürs hier gewesen sein heute.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle und würzige Gespräch.
Danke für die gewürzte Musikzusammenstellung, die David Sahm beigesteuert und hineingerührt hat in die Sendung. Im Studio Nürnberg sagt Servus und Ade, der Tom Fiewig.